zu haben mit dir. Wir haben keine Chance, Angela Merkel die Hand zu schütteln, aber bei dir sind wir eingeladen, vor den Thron der Gnade zu kommen, zu dir, zum König aller Könige. Du hast uns Kleider des Heils angezogen, wir sind gewaschen durch das Blut des Lammes. Deshalb dürfen wir kommen, so wie wir sind. Und wir sind hungrig und wir sind durstend und erwartungsvoll, dass du dich offenbarst. Herr Jesus, möchte ich so bitten, dass du dein Wort lebendig machst, dass wir es verstehen im Herzen, dass wir es verstehen im Kopf, dass wir es mitnehmen, in Erinnerung behalten und danach leben. Mach dein Wort lebendig. Hilf mir, es auszuteilen. Herr Jesus, lass es Lebensbrot sein, überfließend. Wir wollen es miteinander brechen und erleben, dass du Wunder tust und wir noch 12 Körbe voll Brocken mit nach Hause nehmen, damit wir satt sind und gesättigt sind an deinem Lebensbrot. Danke für deine Gegenwart, es ist so wohltuend. Danke, dass du hier bist und uns austeilst. Amen. Erwarte Wunder von Gott heißt meine Predigt heute. Ehrlich, ich bin so ein stiller Mensch. Über das habe ich noch nie gepredigt. Das ist heute dran. Ich bin so gespannt, was Gott tut. Ich habe was ganz anderes im Sinn gehabt und Gott hat zu mir gesagt, Andrea, schmeiß die Predigt weg. Diese Gemeinde braucht was anderes. Ich habe das Vorrecht, viel unterwegs zu sein. Ich arbeite im Sozialwerk der Freien Christengemeinde, Martin Kurier und glaube ich auch Uli Schulte war schon hier. Wir sind Kollegen, wir haben es gut. Wir arbeiten voll im Sozialwerk und haben jeden Sonntag frei. Und wir dürfen aushelfen in der ganzen Region. Und weil ich denn eine feste Arbeitsstelle habe und 40 Stunden arbeite und noch studiere und dann noch Predigtdienste mache, ehrlich, ich habe immer nur eine Predigt pro Monat, das muss reichen. Und ich war ja eigentlich, die war ja schon fertig und dann sagt Jesus zu mir, nein, heute ist was anderes dran. Ich bin total gespannt, was Gott heute tut. Mit Jesus zu leben ist ein spannendes Abenteuer, wisst ihr das auch? Habt ihr das auch so erlebt? Ich war 17, als ich mich für Jesus entscheiden durfte, als er in mein Leben trat. Gläubig war ich schon vorher, streng katholisch aufgewachsen. Ich konnte beten, ich wusste, dass ich einen Vater im Himmel habe. Aber mit 17 habe ich Jesus und sein Wort kennenlernen dürfen. Mit 17 Oberschüler am Gymnasium, da steht einem so die Welt offen. Und ich hatte klare Ziele für mein Leben. Abitur machen, Betriebswirtschaft studieren, Karriere machen, das liegt so ein bisschen in der Familie. Das wollte ich. Und der liebe Gott hat mir einen glatten Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Hat mir immer gesagt, Andrea, geh doch in den Sozialbereich. Wisst ihr, was ich Gott geantwortet habe? 2 Jahre lang. Ich werde niemals jemanden den Hintern wischen. 3-mal dürft ihr raten, was ich gemacht habe nach dem Abitur. Anstatt an die Uni zu gehen, habe ich erstmal gesagt, lieber Gott, du hast recht. Ich will meine Ruhe haben. Ich gebe dir 1 Jahr meines Lebens. Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr und gut ist. Und in diesem freiwilligen soziales Jahr war ich eben nicht an der Uni, sondern in einer Werkstatt für Behinderte, habe schwerst mehrfach behinderte Menschen betreut in meinem Alter. Das hat mich schwer beeindruckt. Oh, ich habe viele Windeln gewechselt in meinem Leben. So lange, bis ich Gehorsam gelernt hatte. Und bis heute bin ich noch im Sozialbereich und total begeistert. Und wir hatten letztes Wochenende, Sven und Wolfgang, wir hatten uns getroffen in Wuppertal beim Bundesverband der Sozialwerke. Freut mich sehr, dass ihr den Menschen eurer Stadt dienen möchtet. Mit Ärmel hoch und rein, manchmal auch in den Dreck der Welt, um die Liebe Gottes greifbar zu machen. 17 war ich und habe verstanden, Jesus zu folgen, ist manchmal auch mühsam. Das hat mich meine eigenen Zukunftspläne gekostet. Ich musste sie richtig auf dem Altar des Gehorsams opfern. Das ist mir nicht leicht gefallen. Ich spürte ganz genau, dass Gott ganz andere Wege für mich gebahnt hatte. Ich wollte die nicht unbedingt gehen, aber irgendwann habe ich es doch verstanden, was Jesus gesagt hat, Lukas 14, Vers 26. Wer sich nicht von allem lossagt, was bisher sein Leben ausmachte, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist schon radikal, oder? Heute, 40 Jaare später, staune ich, wie Gott mich geführt hat. Und nicht alle Wege waren leicht, da war auch Zerbruch. Da war auch völliges Versagen. Heute sagt man im Burnout, völlig zusammengebrochen im geistlichen Dienst, da war ich so knapp 40. Und dann habe ich beschlossen, gut, dass ich einen normalen Beruf habe, dass ich nicht nur einen geistlichen Beruf habe, ich bin Heilerziehungspflegerin von Beruf. Gott, ich liebe dich und ich folge dir, aber ich diene dir nicht mehr. Das war das Fazit nach den ersten Jahren im Dienst. Ich diene dir nicht mehr, ich will nicht mehr. Dann habe ich mich als Heilerziehungspflegerin beworben im Sozialwerk der Freien Christengemeinde Bremen. Die hatten gerade keine Stelle frei. Das große Sozialwerk hatte keine Stelle frei für mich. Und die haben gesagt, deinem Lebenslauf steht, dass du im geistlichen Dienst warst. Wir suchen jemanden für die Seelsorgeabteilung. Da habe ich gesagt, lieber Gott, das ist das Letzte, was ich tun will. Aber als ledige Frau musste ich mir meine Brötchen verdienen. Ich sage euch, unter Tränen habe ich diese Stelle angefangen. Ich war einfach nur zerbrochen. Heute steigen mir noch Tränen auf und Gott hat das so gut gemacht. Was ist das für ein Vorrecht, ihm dienen zu dürfen? Wenn man denn die eigenen Wünsche und Pläne auf dem Altar des Gehorsams opfert. Aber da musst du erst mal hinkommen. Ist nicht so leicht und es dauert so seine Zeit. Aber Gott will nicht nur, dass unser Leben gelingt. Er will uns auch brauchbar machen für den Dienst im Reich Gottes. Wir sollen Diener und Dienerinnen des Höchsten sein. Was für ein Adel. Gott zur Ehre dürfen wir leben und dienen und den Menschen zum Segen. Das klingt ganz wunderbar. Ne? Könnt ruhig mal alle Amen sagen. Und vielleicht kann ich euch hier und jetzt auch dafür begeistern, aber wie sieht denn dann die Praxis aus? Wenn der liebe Gott einen Strich durch unsere Rechnung macht, ich habe ein paar Verse mitgebracht aus Jesaja 55, die gibt es auf Folie. Was passiert, wenn Gott dir diese Verse lebendig macht? Jesaja lässt uns sagen, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und bist den eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Christ zu sein ist eine spannende Sache. Wir sind in der Nähe des himmlischen Vaters geborgen, aber diese Nähe fordert uns auch raus. Wir müssen gehorsam sein, seine Gebote kennen und danach leben, unser ganzes Leben darauf bauen. Und es heißt auch, gehorsam, rein und heilig zu leben. Ups, fällt euch das leicht? Willst du Wunder sehen? Gehorsam und heilig. Manchmal kommt alles ganz anders als wir denken, als wir es uns wünschen. Da schmeißt dir Gott dein Lebenskonzept durcheinander. Und dann stoppt er dich auf deinem eingeschlagenen Weg und du bist komplett schockiert, weil er in die genaue Gegenrichtung zeigt, die du dir ausgesucht hast. Und dann merkst du, dass Gott dich auf ein anderes Gleis stellen will, dass er einen geänderten Fahrplan hat. Und dass er die Weichen anders stellt. Und die Frage ist, lässt du dich darauf ein? Es braucht Mut, alles fahren zu lassen. Es braucht Mut, deine eigenen Pläne und Wünsche aus der Hand zu geben. Aber genau das sucht Gott bei uns. Er sagt, mein Kind, vertrau mir doch, auch wenn du noch nicht das Ziel siehst. Bist du bereit, Gott zu folgen, durch dick und dünn und von und dich von all deinen eigenen Vorstellungen von einem erfolgreichen Leben zu verabschieden. Traust du Gott zu, dass er besser weiß, was in dir steckt? Dass er dich zur vollen Kapazität sozusagen bringen kann? Dass du all das ausschöpfen kannst und leben kannst und dienen kannst mit dem, was er schon längst in dich hineingelegt hat? Das ist Gottes Ziel. Gott hat ganz andere Karrierepläne für dich. Die göttliche Erfolgsleiter führt nämlich nicht nach oben. Die führt nach unten, auf die Knie, wo du ganz klein bist vor ihm und nicht mehr weißt, was du ihm bringen kannst und bringen sollst, außer deiner Liebe und vielleicht deinem Versagen. Und je kleiner wir uns machen, desto größer wird Gott in unserem Leben. Im Gebet ist dir sehr bewusst, wie abhängig du von ihm bist. Aber in dieser selbstgewählten Unterordnung unter einen wunderwirkenden Gott wirst du in deinem stillen Kämmerlein brauchbar gemacht für die Aufgaben, an die Gott dich stellt. Bist du dabei? Wirst du gehen? Wirst du gehen, auch dann, wenn es schwierig ist? Wirst du deine eigenen Pläne und Vorstellungen aufgeben? Willst du dich klein machen vor Gott, damit Gott aus dir einen geistlichen Riesen machen kann? Klingt ein bisschen paradox, aber so ist das. Ich möchte euch heute ein bisschen von Josua erzählen. Was hat diesen Mann so besonders gemacht? Wir können von ihm lernen, wie Gott das macht, aus einem kleinen Andrea, so einen geistlichen Riesen, so ein Hünen. Das hat Josua erlebt. Er wurde formbar, er wurde brauchbar gemacht für Gottes Reich und er wurde ein Zeuge der Wunder Gottes. Willst du Wunder sehen? Dann lass dich ausbilden zum geistlichen Hühnern. Wir wissen nicht so sehr viel von Josuas Vergangenheit, aber wir wissen, dass er 40 Jahre vor dieser Begebenheit, die ich euch gleich erzählen möchte, 40 Jahre vorher, war er mit dem Volk Israel, mit den Kindern Israel aus dem Sklavenhaus Ägyptens ausgezogen. 40 Jahre war er unterwegs, 40 Jahre Ausbildung. Schon heftig, oder? Es dauerte Jahre und Jahrzehnte, bis dieser Mann zu seiner vollen geistlichen Kapazität gekommen ist. Ein geistgeleiteter Mann, der dann den Auftrag von Gott bekommen hat, die Kinder Israel in das verheißene Land zu führen. Er war dann einer von den 12 Kundschaftern und hat den Reichtum dieses Landes gesehen. Kanaan, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. War nicht so ganz einfach, die anderen haben die Riesen gesehen. Im Land. Er hat Gottes Segen gesehen, der hatte die Augen offen für das, was Gott schon vorbereitet hat. Er war nur einer von den beiden Männern, die noch Ägypten erlebt hatten und diese lange Wanderung durch die Wüste 40 Jahre überlebt hat. Und dann steht er mit Hunderttausenden von Menschen am Jordan. Jetzt ist es soweit, sie sollen darüber gehen. Zu seiner Ausbildung gehörte auch, dass er der Diener Moses war. Er stieg mit Mose auf den Berg des Herrn. Wow, habe ich gedacht, das würde ich auch gerne. Da, wo Gott sich offenbart hat. Er war derjenige, der mit Mose dann ins Zelt der Begegnung gehen durfte. Dort, wo die Herrlichkeit Gottes sich lagerte. Bei Tag war die Wolkensäule da, in der Nacht die Feuersäule. Gott war da mitten unter seinem Volk. Wer hatte Zutritt? Mose und sein Diener Josua. Wäre ich gern dabei gewesen. Großartig. Er war schon ein Herausgerufener Gottes. Aber er hatte auch eine ganz besondere Aufgabe bekommen. Wir lesen das mal. Josua Kapitel 1, Verse 1 bis 11. Ist ein längeres Kapitel, aber da steht, um was es geht. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Ist euch was aufgefallen? Ich habe schon gegeben, sagt Gott. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich es euren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Da gebot Josua den Amtleuten des Volks und sprach: Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt in das Land und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, zum Besitz gibt. Das klingt gut, oder? Weshalb hat Gott ihm so oft sagen müssen, sei getrost und unverzagt? Weshalb? Habe ich mich denn mal gefragt. Josua hat die Ohren offen für Gott und er hört diese klaren Anweisungen. Jetzt war die Zeit gekommen. 40 Jahre Wüste waren genug. Jetzt stehen sie am Jordan. Jetzt war es dran, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Und dann war die große Frage: Wird denn jetzt das Volk dem Josua folgen? Bisher folgten sie Mose, der war gerade gestorben. Wird er anerkannt werden vom Volk Gottes für diese Aufgabe? Werden sie ihm folgen? Es war ein riesiges Volk geworden, die Kinder Israels. Sie waren unterwegs mit all ihrem Hab und Gut, mit Kind und Kegel, würden wir sagen, mit dem ganzen Vieh, und mussten rübergehen über den Jordan. Lass dich mal fragen, folgst du, wenn die Leiter deiner Gemeinde einen klaren Auftrag von Gott bekommen haben? Bist du dabei? Bringst du dich ein? Oder bist du lieber so großzügig und lässt die anderen ran, damit die Arbeit machen? Kann ja auch sein, oder? 4 Dinge können wir von Herrn Josua lernen heute Morgen. 4 Dinge, die brauchbar sind auch für unser eigenes Leben und die Voraussetzung dafür sind, dass Gott dich in seinem Dienst gebrauchen kann. 4 Entscheidungen, wenn wir Berufene sind, das Volk Gottes zu leiten. Es gibt auch in dieser Gemeinde nicht nur eine Gemeindeleitung, nicht nur Älteste und Diakone, es gibt Hauskreisleiter, Lobpreisleiter, Mitarbeiter im Kinderdienst, Männer, Frauen, Seniorenarbeit vielleicht, Verantwortliche fürs Sozialwerk und was auch immer. Leiter und Diener Gottes sitzen hier vor mir, das weiß ich. Bist du dabei? Mach die Ohren auf. 4 Dinge sind's. Gott will dir Verantwortung übertragen. Wenn du dazu Ja sagst, dann hör zu, 4 Dinge. Josua 3, Vers 1, 2 Kapitel später lesen wir miteinander, steht: Frühmorgens befahl Josua dem Volk von Schittim aufzubrechen. Sie erreichten den Jordan, überquerten ihn aber noch nicht, sondern schlugen zunächst Zelte am östlichen Ufer auf. Erstens, Josua stand früh auf. guten Morgen. Josua steht früh auf. Das könnt ihr euch merken, wer auch in diesem Leben Karriere macht, der steht früh auf. Der lernt diese Frühmorgensstunden zu schätzen. Der hatte eine klare Weisung erhalten von Gott. Er sollte die Menschen über den Jordan führen. Klare Weisung, klare Instruktionen. Denk dran, wenn Gott dir klare Instruktionen gibt, auch dann, wenn du dich nicht gut vorbereitet fühlst, folgst du doch den Weisungen des Gottes, der Wunder tut. Glaubt ihr das? Er schafft, was wir nicht tun können. Gott sei Dank. Und er will dich gebrauchen. Er hat gebahnte Wege für dich und deinen Dienst. Josua hat den klaren Marschbefehl erhalten, nämlich das Volk durch den Jordan zu führen. Steh früh auf. Ich koche mir erstmal eine Tasse Kaffee, aber dann ist meine Bibel dran. Und dann lese ich Bibel, und zwar ganz für mich alleine. Ich habe viele Jahre viel Bibel gelesen, immer für die anderen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie leer und lustlos ich war, bis Gott mich aufgeweckt hat. Er sagt, steh früh auf und lies deine Bibel für dich. Das ist Brot für dich und nicht für die anderen, für den Dienst. Füll dich mit Gottes Wort. Bete darüber. Denk darüber nach und nimm es mit, wieso die Tagesration für diesen Tag. Es reicht für einen Tag, für diesen Tag. Und morgen früh stehst du wieder auf. Um 5 klingelt der Wecker, spätestens. Das ist, jetzt im Sommer ist es am besten, damit anzufangen. Wenn morgens schon die Sonne um deine Nase kitzelt, wenn du noch im Bett bist. Steh auf, nutz die Zeit und lass es eine gute Gewohnheit werden. Erstens, Josua stand früh auf. Zweitens, Josua folgte im Gehorsam gegen Gottes Auftrag. Josua folgte sofort im Gehorsam gegen Gottes Auftrag. Er gehorchte sofort. Was hat Gott dir gesagt? Was ist das, was Gott dir ganz persönlich gesagt hat? Über was hat er mit dir gesprochen? Zögerst du noch, dich Gott ganz mit Haut und Haaren zur Verfügung zu stellen? Oder du doch genau weißt, was Gott vorhat mit dir? Gelobst du ihm mit deinen Lippen zu folgen und denkst in deinem Herzen, ach, lieber Gott, hier bin ich, schick doch einen anderen. Kennt ihr das? Lass dich herausfordern. Handle sofort und sei gehorsam. Josua stand früh am Morgen auf der Matte, um zu tun, was Gott ihm geheißen hat, nicht seine eigenen Pläne auszuführen. Und das war total konträr zu dem, wie Mose gehandelt hat. Kennt ihr die Geschichte vom brennenden Dornbusch? Meine Güte, wenn ich die lese, denke ich, lieber Gott, hast du Geduld mit deinen Dienern. Aber Mose ist mir sehr sympathisch, der wollte nämlich auch nicht gehen. Oh, der hatte viele Ausreden. Lesen wir miteinander. 2. Mose 3, Vers 11 steht das. Was antwortet er Gott, als Gott ihn ruft? Er sagt, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Immerhin, denkt man 40 Jahre zurück, wer bin ich schon? Da war ja ein Prinz in Ägypten, er ist im Königshof erzogen worden. Und die letzten 40 Jahre hat er dann fremde Schafe gehütet, die Schafe seines Schwiegervaters. Der hatte einfach keinen Bock. Der kannte sich schon gut aus im Palast in Ägypten. Der kannte auch Gott, aber er wollte nicht. Wie viel Geduld hat Gott mit seinen berufenen Dienern? Gott sei Dank. Was sagt er, Mose, wer bin ich schon? Und Gott antwortet ihm im übertragenen Sinn, ist doch egal, wer du bist, denn ich bin mit dir. Das ist wichtig. Mose fragte weiter, und wenn ich zu den Israeliten gehe, was soll ich ihnen denn sagen, wer du bist? Und Gott antwortete, ich bin Gott, der für euch da ist. Oder anders übersetzt, ich bin, der ich bin. In Kapitel 4, also 2. Mose Kapitel 4, lesen wir alle Argumente, die Mose vorbringt, damit ihn Gott ja nicht nach Ägypten schickt. Mose fordert Gott richtig heraus. Und er will wissen, was zu tun ist, wenn ihm die Israeliten nicht glauben. Also es fallen ihm schon wirklich interessante Dinge ein. Und Gott antwortet, guck doch mal, was in deiner Hand ist, der Stab in deiner Hand. Durch diesen Stab wird Gott Wunder tun. Dann erklärt Mose, dass er schließlich nicht gut sprechen kann. Und dass Gott es doch genau wüsste, dass er sicherlich nicht der Richtige ist. Das ist nicht seine Aufgabe. Und Gott lässt nicht locker. Mose ist das auserwählte Werkzeug, das der Allmächtige gebrauchen will. Punkt. Mose soll einfach nur tun, was er aufgetragen bekommt. Ist doch so einfach, oder? Ist doch so einfach. Aber er hat 1000 Ausreden, wie wir auch, wenn Gott mit uns spricht. Was fällt mir alles ein, warum ich das jetzt nicht tun will und schon gar nicht sofort? Schauen wir auf das Ende des Mose, dürfen wir Danke sagen für einen exzellenten Dienst, den dieser Mann getan hat. Da war viele Jahre und Jahrzehnte Vorbereitung, erst am Königshof, dann in der Wüste. Und dann, und ja, so ist das, wenn wir nicht gehorsam sind, er hat ein halsstarriges Volk zu führen. Und daran lernt der Mann Demut und Sanftmut. Und in der direkten Gegenwart Gottes auf dem Berg. Demut und Sanftmut. Der arme Kerl muss 40 Jahre lang diese störrischen Leute leiten. Und er wächst in die Tiefe. Er weiß, er kann das nur in der totalen Abhängigkeit von Gott. Mose ist uns ein gutes Vorbild geworden. Trotzdem. Gott tut Wunder, ob du es erwartest oder nicht, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Gott tut Wunder durch dich, egal wie du dich fühlst. Stark und so hünenhaft oder selbstsicher oder doch eher so wie ich. Ach Jesus, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Wenn ich auf mein bisschen gucke, was so in meinem Leben ist. Ich fühle mich wie ein Schwächling und ich habe versagt und oft versagt. Ach, lieber Gott, schick doch einen anderen. Gott tut Wunder. Josua war der Diener des Mose viele Jahre und durfte mit seinem Meister ins Zelt der Begegnung gehen und in der direkten Gegenwart Gottes verweilen. Sagte ich schon, aber das ist wichtig. Und das hat Josua geprägt. Er lernte, dass Gott ein heiliger Gott ist. Mit dem spielt man nicht. Den kann man nur ernst nehmen. Und wie können wir Gott begegnen? Nur mit einem gebeugten Herzen. Demütig. Ich habe nichts zu bringen, außer meinem Stolz und meinem Versagen. Ich muss mich immer wieder und täglich zum Gehorsam entscheiden, sonst geht's nicht. Gehorsam ist der Schlüssel zu einem siegreichen Dienst. Wir brauchen solche Josuas, die vorangehen, die uns das vorleben, stets und sofort gehorsam zu sein. Willst du deinem Herrn folgen? Sofort, demütig und aufrichtig? Wir springen ins Buch Josua, Kapitel 3, die ersten beiden Verse. Lesen wir miteinander. Sie erreichten den Jordan, überquerten ihn aber noch nicht, sondern schlugen zunächst ihre Zelte am östlichen Ufer auf. Nach 3 Tagen ließ Josua die führenden Männer durch das Lager gehen. Weshalb steht da was von 3 Tagen? Sie sind jetzt bis zum Ufer des Jordan gekommen. Und es war Erntezeit. Wir wissen, es war April. An dieser Stelle, wo sie waren, am Jordan, sahen sie mit eigenen Augen, was der Frühling so alles tun kann. Auf dem Berg, der Berg Hermon hatte nämlich Schneeschmelze. Und der Jordan war weit über seine Ufer getreten. Zu normalen Zeiten wäre es ja vielleicht noch menschenmöglich gewesen, ohne Brücke, ohne Kahn, ohne Floß, weiß ich, diesen breiteren Bach zu überqueren. Aber jetzt war der Jordan um ein Mehrfaches angeschwollen. Ein reißender Fluss war er geworden. Das ist ein beeindruckendes Naturschauspiel und die ungünstigste Situation, diesen Fluss zu überqueren. Was für eine Herausforderung. Und dann lagerte das Volk Israel 3 Tage am Ufer und sahen wieder, wie noch mehr Wasser kommen und noch mehr Wasser kommen. Und ich weiß nicht, wie es denen diese 3 Tage lang ging. Es war aber 3 Tage Vorbereitungszeit. Die mussten sich überlegen, wie sie das machen. Mit Kind und Kegel und Vieh. Und viele Menschen. Hunderttausende, schätzt man. Der Angstpegel wuchs mit dem Wasserpegel, davon bin ich überzeugt. Und wahrscheinlich auch die Rebellion gegen Josua. Josua, hast du eigentlich einen Knall? Kann man ja nicht noch eine Weile lagern, tut uns doch keiner. Wir sind doch schon 40 Jahre unterwegs und noch 2 Monate warten, bis das alles abgeflossen ist. Ziemlich menschlich, oder? Ich weiß nicht, ob Sie das gedacht hätten. Ich hätte das auf alle Fälle gedacht. Josua musste glauben und musste Gehorsam in seinem Herzen bewahren und er musste dieses verzagte Volk ermutigen. Er musste ihnen immer wieder sagen, schau auf Gott, auf den, der Wunder tun kann. 40 Jahre hat er euch schon durchgetragen. Wie viel Wunder, großartige Wunder hat Gott vor den Augen dieses Volkes getan. Und immer und immer und immer wieder. Und jeden Morgen, wenn sie ihr Manna aufgesammelt haben. Und jetzt stehen sie da. Wahrscheinlich ist das Herz in die Hosentasche gerutscht oder weiß ich was. Josua hat eine große Aufgabe zu meistern. Aber weißt du was? Der Gott Josuas ist auch dein Gott. Und der wirkt Wunder. Mit und gegen dich. Einfach, weil er Gott ist. 3. Punkt. Josua gehorchte dem Befehl Gottes ohne Angst. Wie oft hat Gott zu ihm gesagt, fürchte dich nicht. Er soll sofort und vertrauensvoll handeln, egal wie die Umstände sind. Er soll auf Gott schauen und nicht auf die Situation. Wir brauchen wie Josua Augen des Glaubens, um die Möglichkeiten Gottes zu sehen und nicht die menschlichen Unmöglichkeiten. In der Bibel steht mehr als 300 Mal, nächste Folie, fürchte dich nicht, lass dir nicht grauen, hab keine Angst, tu doch einfach, was Gott sagt. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Auch wenn der Holzhammer da schon ziemlich weit oben hängt. Warum lässt Gott das 300 Mal sagen? Wir was nötig haben, wir müssen das hören und täglich hören. Wir haben göttliches Leben in uns, deshalb sind wir nicht mehr gehalten durch diese natürlichen Standards. Wir haben übernatürliche Fähigkeiten durch den Heiligen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Der Heilige Geist hat Wohnung in dir und mir gemacht und der macht dich fähig zu Dingen, von denen du noch nicht mal zu träumen wagst. Und um das zu testen, führt uns Gott manchmal an überflutete Wasser. Menschlich unmöglich. Warum? Damit wir unsere Glaubensmuskeln trainieren. Gott will uns zeigen, was er tut. Durch uns und mit uns und manchmal auch gegen uns. Und zwar zu seiner Zeit, nicht wenn es uns gerade in den Plan passt. Er räumt zu seiner Zeit alle Schwierigkeiten weg und er hilft uns beim Durchgehen, beim Überqueren. In dem Augenblick, wo du dich für Jesus entschieden hast, floss göttliches, wunderwirkende Kraft, göttliches Leben in dich hinein. Und aus diesem Schatz leben wir tagtäglich. Deshalb steh früh auf und geh tankern, morgens schon, dass diese Kraft freigesetzt ist in dir. Du brauchst es und ich brauche es auch. Berge der Versuchung und Täler der Verzweiflung können wir nur bewältigen, wenn erstens wir nahe bei Gott bleiben. Zweitens, auf seine Anweisungen hören und drittens, sofort tun, was er will. Der Geist Gottes in uns hilft uns, das Unmögliche zu tun. Hey, sag doch mal Amen, wir sind doch Pfingstgemeinde, oder?
Amen.
Amen. So, wir lesen, wie das weiterging aus Josua 3, die Verse 2 bis 6. Nach 3 Tagen ließ Josua die führenden Männer durchs Lager gehen. Sie sollten ausrufen, sobald ihr seht, dass die Priester vom Stamm Levi die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, tragen, brecht euer Lager ab und folgt ihnen. Haltet aber einen Abstand von ungefähr 1000 Metern zwischen euch und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt. Sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, denn ihr kennt ihn ja noch nicht. Da sprach Josua zum Volk, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Am nächsten Tag forderte Josua die Priester auf, nehmt die Bundeslade und tragt sie vor dem Volk her. Und sie folgten seinem Befehl. Da, wo die Bundeslade war, da war Gott präsent. Sehr augenfällig. Josua weiß, was zu tun ist. Er hat gut gehört und jetzt gibt es den Marschbefehl. Er spricht zum Volk, er spricht zu den Führern des Volkes und erwartet, dass die jetzt genau das tun, was Gott von ihnen will. Aber Josua sagt nicht, Freunde, ich bin hier der Chef. Ich bin der Leiter. Alles folgt meinem Befehl. Was sagt er? Gott ist der Führer, folgt ihm. Die Bundeslade, die Gegenwart Gottes geht euch voraus. Ihr müsst Abstand halten. Gott ist ein heiliger Gott. Aber ihm müsst ihr folgen, nicht mir. Und wenn Gott sich bewegt, dann musst du aufstehen und mitgehen. Und wenn Gott stoppt, dann bleib stehen. Das ist wichtig. Wenn Gott sich nicht bewegt, dann beweg dich auch nicht. Egal wie vorteilhaft die Situation im Moment für dich aussieht. Wenn Gott nicht geht, gehen wir auch nicht. Punkt. Ausrufezeichen. Und so lernen wir von Josua, sofort zu handeln, ohne Angst zu folgen und die Gegenwart Gottes nicht aus den Augen zu verlieren. Wir müssen Gottes Zeit abwarten, nicht dann, wenn es uns in Kram passt. Wir müssen Gottes Zeit abwarten und dann uns in Bewegung setzen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, die uns vorausgeht. Das ist wichtig. Mal ein Vers nur zum Nachdenken aus dem Neuen Testament. Was Jesus von sich selber gesagt hat, lesen wir miteinander. Steht in Johannes 5, Vers 19. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Wow, das sagt Jesus, als er auf der Erde war. Wie viel mehr gilt das uns, gehorsam zu sein gegen Gott? Gott, der Vater, gibt Richtung, die Richtung an, er gibt aber auch das Tempo an. Er bestimmt den Aufbruch und er bestimmt das Ziel. Und wenn die Gelegenheit noch so günstig aussieht in deinen Augen, noch so vorteilhaft, es lohnt sich, auf Gott zu warten. Glaubt ihr das? Manchmal verausgaben wir uns an Dingen, auch in der Gemeinde, auch im geistlichen Dienst, die Gott uns nicht gesagt hat. Warum? Weil wir sagen, ja, hier bin ich. Ganz nebenbei, ich bin tatsächlich Chefin. Und sage ich, ich bin ja die Chefin und ihr tut jetzt, was dran ist. Ich leite Pastoren, wir sind ein Pastorenteam. Oh, Backe. Und das als Frau. Ich habe lauter Männer da immer sitzen am Tisch. Auch eine Herausforderung. Die müssen immer tun, was ich ihnen sage. Aber ich habe eins gelernt. Auf meine Knie zu gehen und Gott zu fragen, was ist denn jetzt dran? Was willst du denn, wo wir als Team hingehen? Und wie sage ich es meinen Männern? Dass sie folgen. Jesus tat Gottes Willen und sonst nichts. Okay? Jesus tat Gottes Willen und sonst nichts. Unser einziger Auftrag lautet, auf die Gegenwart Gottes schauen und erst dann zu starten, wenn die Heiligkeit Gottes sich in Bewegung setzt. Wir brauchen Gott. Wir brauchen diese Leitung. Auch in unserem weltlichen Leben sozusagen. Wir sind ja nicht nur sonntags in der Gemeinde. Wir brauchen Gottes Führung. Zu Hause, an unserer Arbeitsstelle, in der Gemeinde, im geistlichen Dienst, egal wo Gott dich hingestellt hat. Nur wenn wir ihm folgen, haben wir Erfolg, ohne auszubrennen. Dann brennen wir für ihn und brennen nicht aus eigener Kraft. Eine Kerze, wenn du die anzündest, die brennt aus eigener Kraft und die wird immer kleiner. Wenn du Gott folgst, brennst du auch und dein Glaube wächst. Und du wirst Gottes Wunder sehen. Einerlei, wer du bist und welche Aufgaben du hast, Leiter oder nicht Leiter. Wir müssen darauf achten, was Gott tut und ihm gehorsam sofort folgen. Vers 4 zeigt uns denn, warum wir das tun sollen. Das ist ganz einfach. Wenn wir den Weg nicht kennen, aber Gott kennt ihn, steht da. Gott war schon da, wir noch nicht. Also besser ihm folgen, als dass wir uns auf eigene Faust aufmachen und uns in ein unbekanntes Abenteuer stürzen. Wir müssen verstehen, dass Gott Gott ist. Wenn er mit uns redet, dann meint er das auch so. Wir tun gut daran, nicht nach eigenen Wünschen und eigenen Ideen zu leben. Auf ihn dürfen wir vertrauen, gerade dann, wenn der Jordan Hochwasser hat. Ihr seid hier, glaube ich, an der Elbe, stimmt das? Wir sind an der Weser. Die hat auch manchmal Hochwasser. Und manchmal kommt es ganz anders. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Beispiel eingefallen. Ich habe es leider nicht mitgekriegt. Meine Eltern haben mir das erzählt. Das war vor einigen Jahren. Ist das passiert, was wir in den letzten Wochen so oft gesehen haben im Fernsehen? Starkregen, Sturzbachregen, großer Hagel. Und die Flüsse und die Abwässersysteme fassen es nicht mehr. Und kommen Wasserfluten dahergestürzt und keiner weiß, woher die kommen. Mein Elternhaus steht am Rande der Schwäbischen Alb, aber unten sozusagen im Tal. Wir können so hoch auf die Alb gucken. Und in diesem Tal hat kein Mensch mitgekriegt, dass oben auf der Alb ein Sturzbach losgetreten wurde, kann man sagen, dass es einen Starkregen gab in nie geahnter Weise und das ganze Wasser stürzte nicht nur durch die zwei kleinen Bäche, die es da gab und gibt, sondern die Straße runter. Meine Eltern sagten, sowas haben wir noch nie gesehen, meine Mutter wohnte da schon 80 Jahre. Da kam ein Sturzbach von nix die Straße runter. Wir liegen zwischen zwei Bächen, die sind aber 500 Meter weit weg. Und ich sagte, mitten auf der Straße ein Sturzbach. Und die ganzen Keller liefen voll in Minutenschnelle. Eine Frau kam aus dem Keller nicht mehr raus, weil sie die Tür nicht mehr nicht mehr aufmachen konnte. Sie starb. Und mein Elternhaus steht genau an dieser Straße. Viele, viele, durch die ganze Stadt, durch das ganze Städtchen waren die Häuser verwüstet. Mein Vater sagte, es war unglaublich. Das Wasser kam genau bis zum Garagentor. Unsere Garage liegt im Haus. Und keinen Millimeter drüber. Es kam genau bis zum Garagentor. Und im Stillen habe ich gedacht, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Der hat es nicht zugelassen. In diesem Haus wurde gebetet. Viele, viele Jahre lang. In diesem Haus wird gebetet. Das Wasser kam nicht. Das ist ein Gott, der Wunder tut. Manchmal geht es schneller, als du denken kannst. Dass du ein Wunder brauchst, wird in deinem Haus gebetet. So ein alter Streiter im BFP, von dem habe ich gelernt, was Kniologie ist. Kennt ihr das? Der Mann heißt Sardatschuk, vielleicht kennt ihr ihn noch. Ich habe mit Sardatschuk missioniert und er hat gesagt, das Einzige, was du brauchst, ist Kniologie. Wir dienen einem Gott, der Wunder tut. Ein kleiner letzter Gedanke. Und ich glaube, der ist das Wichtigste. Punkt Nummer 4 fehlt uns noch. Nächste Folie, Josua 3, Vers 5. Diesen Vers dürft ihr über euer Bett hängen oder über euren Platz, wo ihr betet. Josua erklärte dem Volk, reinigt euch, andere Übersetzung, heiligt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Bist du vorbereitet? Morgen wird Gott Wunder tun. Bist du dabei? Dann heilige dich. Nimm Gott ernst. Sich heiligen heißt sich absondern von allem, was Sünde, was Gott Sünde nennt. Mir ist Psalm 1, Vers 1 eingefallen. Lesen wir miteinander. Der Psalmist sagt, glücklich der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt, sich nicht mit den Spöttern abgibt. Hoppla, in einer Gesellschaft, deren moralische Standards zusehends den Bach runtergehen, sollen wir als Christen Salz und Licht sein. Sag doch mal Amen. Und das braucht eine klare Entschiedenheit für deinen Gott. Lass dich fragen, mit welchen Menschen pflegst du Gemeinschaft und bauen die Themen, die ihr da miteinander verhandelt, euren Glauben auf. Tut's euch gut? Klar, wir müssen darauf achten, dass die Gemeinde Gottes kein elitärer Club ist, so lauter so Superheilige, wo andere keinen Platz haben. Nein, wir sollen hingehen an die Hecken und Zäune. Aber nach göttlichem Maßstab, nicht so wie die Menschen leben. Ich sag dir, in einem großen Sozialwerk, wo ich lebe, 550 Mitarbeiter, da weiß jeder, was ich von Beruf bin. Ich bin ein, nicht nur privat, ich bin auch dienstlich ein Christ. Hey, ich bin ein Vorbild. Ich kann mir nichts erlauben. Zumindest nicht vor den Augen dieser Leute. Die kennen Jesus nicht, aber die sehen meinen Lebensstil. Und wehe, wehe, wehe. Wenn der nicht stimmt. Das kriegen die sehr schnell mit. Lass dich mal fragen, abends. Würde sich Jesus neben deinen Fernsehsessel setzen und das Programm genießen können, was du dir antust? Das Programm hat nicht Schuld. Unser Fernseher hat einen Ausschaltknopf, wisst ihr das? Wenn Jesus dich um deinen Computer bittet, gibst du ihm den? Oder sind da Dateien diesem Passwort geschützt und du weißt auch warum? Eieiei. Jetzt sind wir aber mitten im Alltag angekommen, oder? Ich habe neulich meine Steuererklärung gemacht. Soll ich ehrlich antworten? Meine erste Steuererklärung, die ich machen musste, hat mein Vater gesagt, komm, ich helfe dir. Und da hat er mir beigebracht, wie man das Finanzamt bescheißt. Mein super frommer katholischer Vater. Ich war schon gläubig, aber er hat meine Steuererklärung gemacht. Und ich habe sie abgegeben. Das Finanzamt hat nachgefragt, ob das denn so sein kann. Und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich meinen himmlischen Vater, bin ich besser beraten. Und habe mich entschuldigt und habe die richtigen Papiere dahin gepackt. Bei der ersten Steuererklärung habe ich gewusst, welchem Vater ich gehorchen muss. Ich kriege immer ziemlich viel zurück. Ich glaube, das ist immer sehr gesegnet, wenn man das ehrlich macht. Und wenn es nichts zurückgibt, den Segen Gottes hast du auf alle Fälle. Dann bezahlen. Wir sollen unserer Obrigkeit gehorsam sein und Steuern zahlen ist Christenpflicht. Und wenn die nicht recht haben, dann nimm dir einen Anwalt. Aber sei ehrlich, Gott sieht's. Wir müssen uns der Anziehungskraft der Welt, wir müssen dem etwas entgegensetzen. Wir leben mitten in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind Gottes Kinder. Von was lässt du dich beeindrucken? Von Gott und seinem Wort oder von dem Blendwerk dieser Welt? Jetzt weißt du auch, warum du früh aufstehen sollst. Das soll dich prägen am Morgen. Geh auf deine Knie, suche Gottes Gegenwart, hör, was er dir sagt, lies sein Wort. Sein Wort ist immer da, auch wenn du den Eindruck hast, Gott redet heute nicht persönlich. Er redet immer durch sein Wort, immer durch die Bibel, immer ist es sein Wort für dich. Willst du Wunder sehen? Willst du Wunder sehen? Was musst du tun? Dich heiligen. Dich heiligen. Entscheide dich für Gottes Maßstäbe. 4 Dinge habe ich euch jetzt erklärt. Wenn du morgen, vielleicht auch schon heute, wenn du morgen Wunder sehen willst, musst du 4 Dinge tun. Letzte Folie. Handle sofort und im Gehorsam. Handle furchtlos und ohne Angst. Reinige dich und richte dich aus nach Gottes Gegenwart und erwarte die Wunder, die Gott tun will. Durch dich, für dich, gegen dich, zu seiner Ehre. Ich muss mich heute entscheiden, wem ich dienen will. Wer hat's gesagt? Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ohne zu zögern, gehorsam, furchtlos, gereinigt und erwartungsvoll. Wir dürfen erwarten, dass sich Gott in Bewegung setzt und dann das tut, was wir nicht tun können. Wie sind denn die Kinder Israel durch den Jordan gegangen? Die Priester nahmen die Bundeslade auf und gingen voraus. Das Volk folgte. Und was tat Gott? Gott ließ oben das Wasser anstauen und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Die Wasser stauten sich auf wie zu einer Mauer. Das tut Gott. Und du darfst dich in Bewegung setzen. Wir haben einen wunderwirkenden Gott, einen heiligen Gott, der uns die Augen aufmachen will für das, was er vorbereitet hat. Gott wusste ja schon längst, wie das Volk Gottes durch den Jordan kommt, aber sie wussten es nicht. Sie mussten einfach nur tun, was ihnen gesagt wurde. Sie mussten der Gegenwart Gottes folgen. Wenn Gott sich bewegt, dann geh mit. Und wenn er stehen bleibt, dann bleib stehen. Wir dürfen Gott zutrauen, dass er das Undenkbare tut, weil er ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Er ist der Schöpfer und er ist der Erhalter dieser Welt. Er ist der Architekt des Universums. Er ist der Manager des Zeitalters. Er war immer, er ist immer und er wird immer sein. Unveränderlich, unbesiegbar und in Ewigkeit derselbe. Jesus wurde verwundet und brachte Heilung für uns. Er wurde geschlagen und hielt still. Er wurde verhaftet und brachte uns die Freiheit. Er war tot und brachte das Leben. Er ist auferstanden und brachte für uns Überwinderkraft. Er ist aufgefahren in den Himmel und regiert in Ewigkeit. Die Welt kann ihn nicht verstehen. Armeen können ihn nicht besiegen. Schulen können ihn nicht erklären und die Mächtigen der Welt können ihn nicht ignorieren. Sag doch mal Amen. Herodes konnte ihn nicht töten. Die Pharisäer konnten ihn nicht durcheinander bringen. Und die Menschen konnten ihn nicht halten. Er lebt. Er liebt, er ist der Herr der Ewigkeit. Er ist gütig, er ist freundlich, sanftmütig. Er ist Gott. Er ist heilig, gerecht, stark und rein. Seine Wege sind richtig. Sein Wort ist ewig. Sein Wille ist unwandelbar. Und seine Gedanken sind bei dir und bei mir. Von so einem Gott dürfen wir Wunder erwarten, oder? Bist du dabei? Dann reinige dich und heilige dich und bekenne deine Sünden vor Gott und voreinander und lass es. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Bring in Ordnung, was Gott nicht gefällt und bereite dich darauf vor, Gott zu begegnen. Bereite dich darauf vor, mit deinen Augen Wunder zu sehen. Bist du dabei, wenn der Jordan sich teilt? Wenn sich die Wassermassen aufstauen werden vor deinen Augen, die Wassermassen des Unheils stauen sich auf. Bist du dabei, wenn die Mauern von Jericho fallen? Bist du dabei? Dann steh auf und bet mit mir. Jesus, wir sind beeindruckt von dem, was du tust, was du getan hast, das können wir nachlesen. Herr Jesus, aber wir brauchen diese Begegnung mit dir. Wir brauchen einen Marschbefehl. Ich brauche das für mein Leben. Meine Geschwister brauchen das für ihr Leben. Die brauchen einen Marschbefehl für die Gemeinde, für Sozialwerk und für alle Dienste. Tu ihnen die Augen auf, tu mir die Augen auf, damit ich sehe, wo die Bundeslade ist, deine heilige Gegenwart. Damit ich sehe, wenn du dich in Bewegung setzt und ich will folgen. Und ich will mich reinigen und ich will mich heiligen. Ich will das Böse lassen und das Gute tun. Herr Jesus, hilf mir. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes in mir, die mich zu dir hinzieht. Gerade auch dann, wenn ich weggelaufen bin, wenn ich mich versündigt habe. Du ziehst mich an dein Vaterherz. Dort ist Reinigung, dort ist Heiligung für mich. Du hast dein Leben gegeben, Herr Jesus, für mich. Dein Blut reicht aus. Hier bin ich. Sende mich, ich will dir folgen. Amen.